Ich muss da jetzt kurz abranten und das ist bestimmt nicht das letzte Mal in dieser Folge.
Und diese Slavic Girl kann auch so eine ganz straight Mafia-Maus sein.
Aber wenn jetzt ein Hetero-Dude zu mir sagen würde, ey, du hast ein Resting Bitch Face, dann wäre die Hölle los.
Gen East. Geschichten aus Osteuropa mit Maria Kotzev und Anastasia Trenkler.
Maria, zu Beginn dieser Folge will ich eine kleine Anekdote erzählen.
Okay, schieß los.
Als wir unsere erste Folge Gen East released haben, war ich erstmal ein Stück weit irritiert vom Feedback.
Okay, warum?
Es haben ja echt viele Leute geschrieben, hey, ihr vibet gut und ihr wirkt super sympathisch.
Ja, was ist jetzt daran strange?
Ich habe ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen, to be honest. Ich hatte da so ein komisches Gefühl, als ob etwas nicht so ganz stimmen würde, bis ich kapiert habe, das deckt sich einfach nicht mit dem ersten Eindruck, den andere von mir haben und den sie mir so feedbacken vom ersten Mal kennenlernen. Und der Grund ist mein Gesicht, also mein Resting Bitch Face.
Okay. Ja, ey, da fällt mir ein, hast du nicht mal erzählt, dass ein Kumpel zu dir gesagt hat, hey Anastasia, wenn es mal einen Mugshot von dir geben sollte, also so ein Fahndungsfoto, dann würden alle denken, oh ja, ist ein ganz normales Selfie von Anastasia.
Ja, das ist so ein Ding. Und die meisten von euch, liebe ZuhörerInnen, haben mich hier im Podcast ja über meine Stimme kennengelernt und nicht wie üblich zuerst mich als Person mit meinem Gesicht gesehen, weil das stimmt halt auch. Wenn ich nicht rede, dann schaue ich häufig echt grimmig drein. Und das wirkt auf den ersten Blick jetzt mal nicht sonderlich sympathisch. Also ich bin froh, dass wir hier keinen Videopodcast haben, ehrlicherweise.
Das hast jetzt du gesagt. Aber außerdem kannst du in Wirklichkeit auch gar nicht wirklich was dafür, ne? Also, ich meine, zumindest wenn es nach TikTok geht, weil dann würde man nämlich sagen, das ist ja kein Resting Bitch Face, sondern ein Resting Slavic Face oder ein Slavic Stare.
Das immerwährende Klischee der osteuropäischen Frau, die nie lächelt.
Hey, und damit sind wir direkt beim Thema unserer 6. Folge von Gen East, unserem Podcast mit Stories aus Osteuropa. In dieser Folge tauchen wir nämlich gewissermaßen ein in unsere Slavic Era, in die Welt von Slavic Beauty Standards, Gretschke-Rezepten und what it's like to date a Slavic girl.
Also zumindest ist es das, was man vermeintlich so erfährt, wenn man auf Slavic TikTok unterwegs ist.
Diese Videos sind teils humoristisch, thematisieren kulturelle Codes und migrantische Erfahrungen, aber viele Inhalte reproduzieren auch sexistische und ja, manche würden sogar sagen rassistische Stereotype.
In der heutigen Folge wollen wir deshalb klären, wie ist das TikTok-Phänomen der Slavic Girl überhaupt einzuschätzen? Woher kommen die ganzen Klischees und Stereotype eigentlich? Und warum sind die im deutschen Kontext besonders problematisch?
Dafür haben wir uns, wie in jeder Folge Gen East, eine Gästin eingeladen. Die Kulturwissenschaftlerin Lisa Jajinski, die sich schon seit langer Zeit mit der Figur der osteuropäischen Frau beschäftigt. Lisa wird uns mit ihrem Expertinnenwissen in dieser Folge unterstützen.
Aber, to be honest, in der Vorbereitung auf diese Folge haben wir auch echt viel gelacht. Neben all dem problematischen Content da draußen gibt es nämlich auch Videos, da kann man als Post-Ost-Girl gar nicht nicht lachen. Weil man es einfach von zu Hause kennt und auch ein Stück weit fühlt.
Denn wenn man einmal im Slavic Girl Rabbit Hole auf TikTok abgetaucht ist, dann kommt man an einer Figur nicht vorbei. Der Slavic Mom.
Es wird also auch persönlich in dieser Folge. In Teilen witzig, vor allem aber kritisch. Ein volles Programm. Deshalb würde ich sagen, gehen wir jetzt rein in unsere 6. Folge Gen East. Ich bin Anastasia.
Und ich bin Maria und Slavic Girls be like.
Let's talk about the beauty standards in Russia.
How can I know that you are Slavic?
Girls in Eastern Europe care more about their beauty.
What does Slavic girl even mean?
Kannst du dich dran erinnern, Anastasia, wann dir das Slavic Girl auf Social Media zum ersten Mal begegnet ist?
Das ist schon eine ganze Weile her. Ich meine, die stereotypische Darstellung osteuropäischer Frauen ist ja schon sehr, sehr alt. Aber auf TikTok und Instagram habe ich das zum ersten Mal im Winter vor circa 2 Jahren, also 23, 24 erstmal so richtig bewusst wahrgenommen. Da trendete nämlich gerade das russische Lied «Moi Marmeladny» von Katja Lell aus dem Jahr 2003.
Aus GEMA-Gründen können wir das Lied jetzt hier nicht einspielen, aber ihr könnt das leicht auf TikTok finden. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere auch, zu dem Sound wurden millionenfach Videos geteilt, in denen sich Frauen in Pelzmänteln und Mützen gezeigt haben, natürlich oft mit schwerem Make-up, die roten Lippen waren ein Muss quasi. Und teils waren das Personen mit Osthintergrund, teils waren das aber auch einfach Fashion-Influencerinnen, die sich diese Ästhetik angeeignet haben.
Es gab da auch viel Kritik an diesem Trend. Zum einen eben aufgrund dieser stereotypischen Darstellung von Osteuropäerinnen. Denn die Videos bedienen natürlich alle Klischees. In Osteuropa laufen nicht alle Frauen ständig in Pelzmänteln und in High Heels rum, genauso wenig wie alle Deutschen Lederhosen und Dirndl tragen.
Ein anderer Kritikpunkt war, dass es zwar immer hieß, das seien Slavic Girls, aber UserInnen meinten, dass da auch wegen der Nutzung dieses russischen Songs im Grunde das Klischeebild der russischen Frau abgebildet wurde. Also wurden automatisch alle Slawinnen zu Russinnen gemacht.
Das ist insbesondere deshalb problematisch, weil das Narrativ der russischen Propaganda ist. Die behauptet schließlich, dass alle Länder Osteuropas ja eh irgendwo russisch seien und es so etwas wie eine Gemeinschaft aller slawischen Völker gäbe, unter einer russischen Vorherrschaft.
Ein Narrativ, mit dem Russland im Übrigen auch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine rechtfertigt.
Zum Thema Vereinheitlichung fällt mir übrigens auch das Beispiel der US-amerikanischen Creatorin Valeria Lipovetsky ein. Die hatte so ein Video hochgeladen, in dem sie über ihre Mutter spricht und wortwörtlich sagt, "Tell me you have a Russian mom without telling me you have a Russian mom. And by Russian, I mean Eastern European in general."
Oh mein Gott, ja. Ich muss da jetzt kurz abranten und das ist bestimmt nicht das letzte Mal in dieser Folge. In den meisten dieser Videos werden halt Slavic Girls dann pauschal zu Russinnen gemacht. Ja, dann ist noch dieses Thema Mütter mit dabei. So, ich habe auch eine Eastern European Mom, aber es ist keine Russian Mom, so. Und dabei werden halt Frauen auch auf so ein ganz bestimmtes Schönheitsideal reduziert und auf zwei so ganz holzschnittartige Charaktertypen quasi.
Wie diese beiden aussehen, das hat uns unsere heutige Gästin Lisa erklärt. Lisa ist 32, sie hat eine polnische Familiengeschichte und arbeitet kulturwissenschaftlich zu verschiedenen Themen der politischen Bildung, hauptsächlich zu Antislawismus und Sexismus und der, wie sie sie nennt, Idee der osteuropäischen Frau.
Und wie diese Idee aussieht, das beschreibt Lisa hier.
Das schließt erstmal rein optisch so einen ganz bestimmten Phänotyp ein und da geht's dann um dünne Frauen, die am besten große Lippen haben, ganz feines Gesicht, eine Stupsnase. Es gibt auch noch den Phänotyp mit der eher kantigen Nase oder dem kantigen Gesicht. Das spielt dann generell so in dieses Stereotyp der osteuropäischen Gesichter sozusagen mit rein, wo man dann aber, wenn man ganz tief reingeht, auch schnell bei der Untermensch-Ideologie der deutschen Nationalsozialisten Zeit ist. Genau, aber so grundsätzlich geht es einfach um eine schlanke Frau, die perfekt in so eine patriarchale Schönheitsnorm-Logik reinpasst. Oberflächlich, auf jeden Fall auch sehr auf Luxus bedacht und irgendwie, ja, so eine Frau sein soll, die sich bitte auch auf so traditionelle Werte besinnt und irgendwie am besten auch noch christlich ist. Und dadurch halt eben so diese perfekte Idee der patriarchalen Logik von der perfekten Frau ist.
Genau das haben wir auch beim Durchschauen der vielen Videos auf Social Media bemerkt. Die osteuropäische Frau ist dort zuallererst eine Figur, die so aussieht, als hätte sie einen Mann erschaffen. Schlank, mit vollem Busen, vollen Lippen. Es gibt Videos, in denen vermeintlich erklärt wird, was man essen muss, um so auszusehen. Nämlich Buchweizen, Avocados und so eingelegtes Gemüse.
Was, to be honest, auch eine ganz nice Kombi ist. Ich habe mir die vergangene Woche erst gekocht, weil seit ich in Litauen gelebt habe, bin ich riesiger Buchweizen-Fan. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Das ist natürlich ziemlicher Quatsch, weil da wird suggeriert, in Osteuropa, da seien alle Frauen ausnahmslos schlank.
Genau, und in den meisten Videos, da dominiert tatsächlich auch das Äußere. Es gibt aber auch Content, der osteuropäischen Frauen noch dazu bestimmte Werte andichtet, die wir sonst so vom Tradwife-Phänomen kennen. Also traditionelle Werte heißt auch hier Haus, Mann und Kinder. Damit verbunden sind dann Eigenschaften, die, hat ein Mann die osteuropäische Frau einmal erobert, ihm zugutekommen, nämlich Loyalität und Aufopferung.
Gleichzeitig, sagt Lisa, gibt's aber auch noch andere Tropes, also andere Ideen von osteuropäischen Frauen. Auf Social Media begegnet einem auch recht häufig neben der Tradwife die manipulative, sexy Slavin, die möglichst auf Glamour und Reichtum aus ist und nur einen reichen Mann finden will.
Und diese Slavic Girl kann auch so eine ganz straighte Mafia-Maus sein irgendwie. Das passt dann halt wieder so in dieses Stereotyp des, ja, so des Golddiggers vielleicht auch. Also es ist nur eine Frau, die angeblich Männer um den Finger wickelt, die reich sind, damit sie nicht arbeiten muss, damit sie im Luxus leben kann und seinen Geldbeutel ausnimmt sozusagen. Das ist auch ein Stereotyp, was osteuropäischen Frauen zugeschrieben wird, dass sie deswegen auf der Suche nach einem westlichen Mann sind, den sie eben ausleben können.
Ja, das macht die osteuropäische Frau im Grunde zu einer Art Gestaltenwandlerin, Tradwife und Golddigger zugleich. Den Golddigger-Trope kennen wir im Übrigen nicht nur aus Social Media, sondern eben auch aus Film und Literatur. Vergangenes Jahr besonders prominent im Film Anora.
Den dürften viele von euch gesehen haben. Die Handlung nochmal kurz zusammengefasst für alle, die ihn nicht gesehen haben. In Anora, da lernt die Stripperin Annie, eine New Yorkerin mit russischen Wurzeln, den russischen Oligarchensohn Vanya kennen. Beide verstehen sich gut, er bezahlt sie für Sex, woraus eine turbulente Affäre wird, bei der man nie so richtig weiß, wer von den beiden jetzt welches Motiv verfolgt.
Der Film wurde von der Kritik doll gefeiert. Anora hat vergangenes Jahr 4 Oscars geholt.
Gleichzeitig gab es aber auch Kritik, nämlich aufgrund der stereotypen Darstellung von Annie, der hübschen, russischstämmigen, die nur auf das Geld des jungen Typen aus ist. Wenngleich es am Ende er ist, der klar macht, Liebe war da nie.
Nochmal zum Thema Gestaltenwandlerin. Für die zwei Tropes, die sich in der Figur des Slavic Girl vereinen, gibt's auch einen Begriff, nämlich den Madonna-Hure-Komplex, den Lisa uns hier erklärt.
Aber was bei der osteuropäischen Frau-Figur halt so für mich ganz eindeutig ist, ist halt so diese Realisierung von dem Madonna-Hure-Komplex. Also so, das hat unter anderem halt auch Freud schon bearbeitet, aber auch andere PsychoanalytikerInnen und Madonna-Hure-Komplex heißt so viel wie der Mann, der dieses Problem hat, also diesen Madonna-Hure-Komplex erfüllt aus psychoanalytischer Perspektive, der kann nicht dort begehren, wo er respektiert und umgekehrt. Also das heißt, die Madonna, also diese reine, perfekte Mutter, die kann er super gut respektieren, aber da kann er leider keine Lust empfinden. Und die Lust empfindet er halt nur bei der Person, die er eben nicht respektieren kann, in Anführungsstrichen dann halt bei der Hure. Und die osteuropäische Frau nach dieser stereotypen Logik erfüllt halt perfekt dieses Narrativ der Madonna-Hure, weil sie halt auf der einen Seite eben diese ganz natürliche, traditionelle, tolle Familienmutter und sie besinnt sich und hat ganz tolle, loyale Werte und so weiter, ist noch nicht verbraucht von dem Westen und so weiter, versus sie ist ja so leichtfüßig auch im sexuellen Sinne und kümmert sich um ihren Körper und weiß nicht was alles.
Diese Dualität und der Widerspruch, die zeigen ja schon, wie absurd das alles ist. Und naja, dass es sich bei dem Slavic Girl eben, wie Lisa sagt, um eine Idee handelt und nicht um einen realen Menschen. Also klar wollen wir jetzt nicht abstreiten, dass es diese Frau da draußen irgendwo gibt. Das Problem ist aber eher so diese Vereinheitlichung nach dem Motto, alle osteuropäischen Frauen sind immer so. Dieses Bild ist nämlich sehr tief in unseren Gehirnen verankert und in unserer Kultur. Und das auch schon seit ziemlich langer Zeit. Aber wenn jetzt die Slavic Girls auf TikTok nur eine Schablone sind, wer sind dann die echten, die leibhaftigen Slavic Girls? Und was denken die über den Trend, der sie verkörpern soll?
Also zwei davon hört ihr ja hier schon mal. Wir zwei werden später nochmal diskutieren, was wir persönlich mit dem Trend verbinden. Aber jetzt wollen wir uns anhören, was ihr, unsere Zuhörerinnen, uns zu sagen habt.
Wir haben nämlich unsere Fellow Eastern European Girls gefragt, wo begegnen euch Klischees rund um eure Herkunft? Könnt ihr mit dem Slavic Girl Trend was anfangen oder eher nicht so?
Es gibt ja so diese Slavic Girls, die ja immer alle so gefühlskalt und distanziert und diszipliniert und hart gezeigt werden. Wo ich das Gefühl habe, das ist eher so Russland und so die Ecke. Und dann gibt es aber auch noch die Balkan-Slavic Girls. Die sind ja eigentlich, würde ich sagen, genau das Gegenteil von denen. Für mich ist meine bulgarische Seite eher nicht kalt und nicht distanziert, sondern eher laut. Aber was ich auf jeden Fall kenne, ist, dass die Leute immer sofort eben denken, auch bei meinem Vater, weil er halt auch Leichtathletiktrainer war und Staatstrainer, dass die Leute immer davon ausgehen, dass man voll gedrillt wurde, voll diszipliniert ist, richtig harte Kindheit hatte, was so Disziplin angeht.
Ihr habt gerade Vidina Popov gehört, eine bulgarische Schauspielerin, die in Wien geboren ist und mittlerweile in Berlin lebt.
Was mich eigentlich am meisten aufgeregt hat, war, glaube ich, dieses eine Reel, wo ja eine russische Influencerin über ihre Oma gesprochen hat und gesagt hat, so und so ist meine russische Oma, aber das kann man ja eigentlich auf alle anderen Ostblock-Staaten ausweiten. Wo ich mir nur dachte, nein, kannst du nicht. Weil so wie sie ihre Oma geschildert hat, wie sie dachte, dass alle slawischen Omas drauf sind, so ist es einfach nicht. Also meine Oma ist nicht so drauf, die Omas von meinen Freundinnen sind nicht so drauf. Mir fehlt da ein bisschen mehr Diversity.
Und das war gerade Juli, werdende Journalistin mit einem tschechischen Hintergrund. Dann haben uns noch mehrere Leute geschrieben. Zum einen eine russische Kollegin von uns, die, ich übersetze jetzt mal frei, mehr oder weniger meinte, als sie in Deutschland angekommen ist, da wurde sie gefragt oder es wurde gleich mal vermutet, geht's hier gerade darum, dass du einen deutschen Mann geheiratet hast beziehungsweise findest oder was der Grund, warum du da bist?
Und Tatjana, die auch bulgarischen Background hat, hat mir noch auf Instagram geschrieben, bei der Einreise in die USA wurde ich Ende der 90er Jahre verhört, obwohl ich einen deutschen Pass hatte, weil man mir aufgrund meines bulgarischen Nachnamens unterstellte, ich will dort bleiben oder mich prostituieren.
Holy shit. Und Claudi, also auch eine Kollegin von uns, hat mir einen Satz geschrieben, der es eigentlich ganz gut zusammenfasst. Nämlich, für slawische Frauen gibt es genau zwei Tropes und das ist entweder die billige Putzfrau oder die übersexualisierte Puppe and that sums it up pretty much.
Da waren jetzt ein paar echt heftige Assoziationen und Erfahrungsberichte dabei. Ich finde interessant, wie man ziemlich schnell von so einem TikTok-Trend zu sehr persönlichen Erfahrungen aus dem Real Life kommt mit realen Konsequenzen.
Total. Das sind einerseits die Klischees, über die wir hier reden, und andererseits konkrete Diskriminierungserfahrungen. Denn am Ende gehört zur Wahrheit, Menschen mit osteuropäischem Hintergrund erleben Diskriminierung. Und das etwa bei der Wohnungssuche, auf dem Arbeitsmarkt oder, wie ihr eben gehört habt, bei Grenzkontrollen.
OsteuropäerInnen arbeiten nicht selten im unteren Bereich der Arbeitshierarchie sozusagen, also im Dienstleistungssektor als Pflegekräfte oder in der Landwirtschaft, in der Baubranche. Da sind osteuropäische Menschen besonders oft vertreten und werden dort nicht selten ausgebeutet.
Hier trifft die Diskriminierung von OsteuropäerInnen Männer und Frauen. Mit Blick auf die Männer gibt es ja ähnlich viele Stereotype, die sowohl auf TikTok als auch popkulturellen Filmen und Serien immer wieder reproduziert werden. Nämlich die Figur des hohlen Gopnik.
Ich glaube, den Begriff Gopnik musst du einmal für alle erklären.
Auf Russisch bezeichnet es einen Typen, der so Trainingsanzug und Goldkettchen trägt, auf dem Bau arbeitet, weil er für andere Tätigkeiten zu dumm ist und den ganzen Tag ja eigentlich eh nur trinkt.
Hier kommt, by the way, zusätzlich zur Diskriminierung aufgrund der Herkunft noch ein Aspekt hinzu, nämlich Diskriminierung aufgrund der sozialen Schicht, der man angehört und oft auch wegen Armut.
Und diese Form der Diskriminierung ist, wenn man sich das mal genauer anschaut, ziemlich alt. Um das zu verstehen, müssen wir jetzt ein wenig ausholen und in die Zeit zurückgehen, nämlich in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Spätestens damals werden die Slawen, in Anführungszeichen, im westeuropäischen Diskurs als eigene minderwertige Rasse konstruiert. Ihre Abwertung war später auch ein wesentlicher Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie und Rassentheorie.
SlavInnen wurden als minderwertige Untermenschen in Anführungszeichen bezeichnet. Die Eroberung vom Lebensraum im Osten in Anführungszeichen war ein erklärtes Ziel von Adolf Hitler und der nationalsozialistischen Politik. Der sogenannte Generalplan Ost sah vor, Osteuropa bis zum Ural als deutsches Siedlungsgebiet in Besitz zu nehmen.
Millionen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion sollten zwangsumgesiedelt, vertrieben oder, wie es im NS-Jargon hieß, vernichtet werden. Während dem Zweiten Weltkrieg mussten mehr als 2,7 Millionen OsteuropäerInnen für die Nazis Zwangsarbeit verrichten. Und der Sprung ist jetzt ganz schön groß, aber wenn wir mal ehrlich sind, dann werden OsteuropäerInnen in Deutschland immer noch allem voran als Arbeitskräfte gesehen, etwa auf dem Bau oder in der Pflege.
Im Kalten Krieg äußerte sich die Abwertung von OsteuropäerInnen dann in Form von antikommunistischen Ressentiments. Es kursierten entsprechende Schimpfwörter und Witze über osteuropäische Einwanderer. Und dann auch nach der Wende, als Millionen von OsteuropäerInnen nach Westeuropa migrierten, erlebten diese Vorurteile einen neuen Aufschwung und halten eben bis heute an.
Um über all das fundierter und auch auf einer wissenschaftlichen Ebene zu sprechen, hat sich in den vergangenen Jahren, auch im Zuge von Black Lives Matter und der Debatte rund um antimuslimischen Rassismus in Deutschland, ein Begriff etabliert, nämlich der Antislawismus.
Genau, und die Definition geht so, bleibt bei mir. Antislawismus bezeichnet eine Form der strukturellen Diskriminierung, die mit rassistischen Logiken operiert und sich gegen Menschen richtet, denen eine Zugehörigkeit zu der sozial konstruierten Gruppe der Slawinnen bzw. der Osteuropäerinnen zugeschrieben wird.
Hier wird oft betont, dass sich Antislawismus von anderen Formen des Rassismus dadurch unterscheidet, dass die Zuschreibung ja eben nicht über Hautfarbe oder Religion verknüpft wird, sondern mit einer angeblichen Kultur bzw. eben Kulturlosigkeit. Im wissenschaftlichen Diskurs ist daher eher umstritten, ob die Diskriminierung von Menschen aus Osteuropa tatsächlich Rassismus genannt werden kann.
Das ist natürlich eine Riesendiskussion und die sprengt an dieser Stelle hier auch den Rahmen. Aber was uns wichtig ist, ist, dass Antislawismus die Base ist, um zu verstehen, was am Slavic Girl TikTok-Trend eben so problematisch ist.
Und zusätzlich zu dieser Diskriminierung aufgrund der Herkunft kommen noch andere Ebenen dazu. Wir haben ja vorhin schon Armut angesprochen und im Fall von Frauen ist dann auch der Sexismus. SozialwissenschaftlerInnen sprechen hier von Mehrfachdiskriminierung.
Ihr merkt, es gibt hier noch so viel mehr Aspekte, die man diskutieren könnte. Ich glaube, was wir vor allem sagen wollen, ist, die klischeehafte Darstellung von OsteuropäerInnen auf Social Media, in Filmen, in Serien, die entsteht eben nicht im luftleeren Raum, sondern die ist eben tief in unserer Gesellschaft verankert. Und das wird eben beim Slavic TikTok reproduziert.
Lisa hat uns da ein Beispiel mit an die Hand gegeben, in dem das sehr deutlich wird.
In Berlin hängt überall Werbung, fahren Sie jetzt für 5 Euro zum Polenmarkt, wo der Deutsche sich dann eben alles kaufen kann, was er will. Und wenn man sich dann so YouTube-Commentary-Videos von irgendwelchen Influencern anguckt, die zum Polenmarkt fahren, gibt es halt auch ganz schnell dann irgendwie so, während sie im Auto noch sitzen auf der Autobahn, ah, guck mal, da steht eine Frau am Rand, vielleicht können wir die auch mitnehmen. Also das ist eingeschrieben in diese Idee von eben sogenannten osteuropäischen Menschen oder Frauen, dass man sich da halt irgendwie einfach bedienen kann.
Diese Idee des sich bedienen Könnens und des ich nehme die Frau jetzt einfach mal mit, das hat natürlich einen kolonialen Charakter. Der im Übrigen nicht nur in solchen, in Anführungszeichen, Jokes wiedergespiegelt wird, sondern auch auf Dating-Plattformen und Escort-Seiten, mit denen sich Lisa für ihre Arbeit eine Zeit lang beschäftigt hat.
Ich fand es total spannend, als ich an einem Aufsatz zu dem Thema gearbeitet habe und so Katalogseiten durchgegangen bin, also Kataloge mit osteuropäischen Frauen, wo man sich eben als westlicher Mann eine osteuropäische Frau aussuchen kann im Katalog und die dann halt eben zu treffen oder eben zu sich nach Deutschland oder wo auch immer hinzuholen. Auf diesen Katalogseiten, wie zum Beispiel Europe Love, werden Zitate von glücklichen Männern aufgeführt, die eben eine osteuropäische Frau gefunden haben durch diese Kataloge. Und eins der Zitate oder eins der Begründungen, warum osteuropäische Frauen so viel toller sind als andere Frauen, war, dass sie deswegen halt auch noch so dünn sind und so unverbraucht, weil es noch keine Fastfood-Ketten in diesen Ländern gibt. Und deswegen sind sie halt noch so uneingenommen von diesem ungesunden Essen. Und da muss ich dann halt auch, da musste ich so lachen, weil diese Slavic Girl Diet, die halt auf Buchweizen und Avocado beruht, das ist also so, dass dann halt irgendwie so diese Gen Z, Millennial, Social Media Trends dann am Ende die gleichen Narrative spinnen wie so Katalogseiten, die für die Ausbeutung von osteuropäischen Frauen auf so Dating-Markt-Kontext sind. Also da hat sich so ein Kreis geschlossen für mich.
Zwischen all dem problematischen Content unter dem Schlagwort Slavic Girl auf Social Media gibt es aber auch immer wieder Videos, naja, die bringen einen zum Lachen, die treffen irgendwie einen Nerv. Auch wenn es sich da weiterhin um Klischees handelt.
Beispielsweise das Slavic Girl beim Daten, das sich von Männern gar nichts gefallen lässt und sich auch mit dem Bare Minimum nicht zufrieden gibt. Wenn es nach mir geht, ein Stück weit Feminist Icon.
Und dann gibt's noch die Figur der strengen Slavic Mom. Die ist gewissermaßen das Oberhaupt der Familie. Die hat immer alles im Griff und die will von ihren Kindern auch immer wissen, mit wem bist du unterwegs, wo gehst du hin und so weiter.
Und die hat auch eine enorme Erwartungshaltung an ihre Kinder. Die müssen super gut in der Schule sein, die Töchter müssen super gut aussehen. Alles nicht unproblematisch, im Gegenteil. Doch indem die jüngere Generation der Post-Ost-Bubble ein Meme aus der Slavic Mom macht, arbeitet sie humoristisch die eigenen Erfahrungen auf und schafft innerhalb der Diaspora ein Gemeinschaftsgefühl. Und das wirkt auch identitätsstiftend.
Wobei ich hier an dieser Stelle einhaken muss, weil gerade bei der sogenannten Slavic Mom, da merke ich wieder die Pauschalisierung und dass da in diesem Bild sowas typisch Russisches, sage ich mal, verallgemeinert wird. Weil meine Mutter zum Beispiel, die hatte auch sehr hohe Leistungsansprüche an mich. Aber ansonsten war sie halt gar nicht so streng im herkömmlichen Sinne, sondern eigentlich immer sehr fürsorglich und liebevoll. Ich hatte zum Beispiel jetzt nie Hausarrest. Ich durfte immer mit Freunden unterwegs sein. Ich durfte Süßigkeiten essen, wann ich wollte und sowas, ne? Also jetzt ohne so pauschalisierend zu sein wiederum selber. Aber ich hatte das Gefühl, das ist so ein Balkan-Ding. Also meine Familie kommt aus Bulgarien. Ich habe das aber auch bei Freundinnen, die aus anderen Balkanländern kamen, auch ganz ähnlich beobachtet und die sind so ähnlich aufgewachsen.
Das finde ich total wichtig, dass du es klarstellst, weil nochmal, slawisch ist nicht gleich slawisch. Es gibt viele Unterschiede und sollte eben nicht alles über den russischen Kamm geschert werden. Ich für meinen Teil habe eine russische Familiengeschichte und kann daher mit der strengen, anspruchsvollen Mom schon ganz gut relaten. Sorry Mom an dieser Stelle, falls du zuhörst. Aber Leistung und Aussehen war bei uns in der Familie ja schon Thema, was womöglich zusätzlich davon befeuert wurde, dass ich in einer reinen Frauenfamilie, im reinen Frauenhaushalt groß geworden bin. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Ja, in jedem Fall können solche Videos, wenn sie halt für die eigene Community gedacht sind, ja identitätsstiftend sein und empowern, ne? Ganz spannend finde ich auch, dass es diese Art von Content ja in allen möglichen Bubbles gibt und für jede Bubble gibt es nochmal eine Sub-Bubble. Also mein persönliches Guilty Pleasure ist so die Balkan-Bubble, ist ja quasi nochmal so eine Sub-Bubble von der Osteuropa-Bubble. Da gibt es zum Beispiel den Content-Creator Balkan Dad, der verkörpert so den Rakia trinkenden, irgendwie wortkargen, aber dann doch sehr humorvollen Mann. Und mein Lieblingsvideo ist, wo er so erklärt, dass man in einem Balkanhaushalt am besten erstmal an der Wasserflasche im Kühlschrank riechen sollte, bevor man draus trinkt. Weil man weiß ja nie, ob da jetzt Wasser oder nicht in Wahrheit doch Rakia drin ist.
Okay, gut zu wissen fürs nächste Mal, wenn ich bei dir bin und an den Kühlschrank gehe.
Ich habe wirklich eine Rakia-Flasche in der Wasserflasche im Kühlschrank, also.
Okay. Das Ding ist, auf Social Media sehen solche Videos nicht nur Personen, die Teil der Community sind oder der Diaspora und die sich dazugehörig fühlen, das verstehen, checken, das ist ein Meme, wir können zusammen drüber lachen, sondern auch Leute, die nicht Teil der Community sind und es vielleicht nicht checken, dass es sich da um einen Witz handelt. Das kann zum Problem werden, wie Lisa hier erklärt.
Also indem wir halt auf Social Media mit so Stereotypen andauernd konfrontiert werden, werden auch gerade bei Menschen, die vielleicht gar kein Wissen dazu haben, gewisse unbewusste Wissensbestände aktiviert. Das ist ja eh ein Problem auf Social Media, dass man halt so kleine Fetzen immer nur so mitbekommt an Wissensbeständen und dann halt irgendwie daraus so seine Wahrheit baut selber.
Also quasi, wenn Leute, die nicht in einem osteuropäischen oder slawischen Umfeld groß geworden sind, dann den Eindruck vermittelt bekommen, ja, so sind sie, die Osteuropäerinnen. Oder eben, ja, ja, die osteuropäischen Frauen, die sind halt schnell eifersüchtig und immer nur aufs Geld aus.
In Russland ist es ja ein Stück weit wirklich so, zumindest kriegt man das immer gesagt, dass der Mann beim ersten Date schon zahlen sollte. Ist ja auch in vielen Kulturen ein Thema. Aber ich hätte zum Beispiel keine Ahnung, wie das Paare in Estland handhaben. Und da kommt ja nochmal ein Top. Nur weil es eine Etikette ist, heißt es nicht, dass es alle Paare so machen sollen, weder in Russland noch irgendwie in einem anderen Land. Also, ne, da sind wir wieder beim Thema Verallgemeinerung. Und by the way, mir ist da letztens auch ein Creator untergekommen, der seine Videos immer mit diesem Singsang beginnt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber Slavic People, so ungefähr. Und dann sagt er, er sei ja selber gar kein Slave, aber er sei unter ihnen aufgewachsen. Deswegen kann er erklären, wie die so ticken.
Ja, das Video von dem habe ich tatsächlich heute erst reingespült bekommen. Ja, ich weiß nicht, ob wir je wieder unseren Algorithmus umtrainieren können, to be honest. Aber ja, und dann kommt da noch so ein Aspekt hinzu, Stichwort Sprecherpositionen. Also, wer sagt eigentlich was? Und das macht Lisa hier nochmal stark, diesen Punkt.
Was, finde ich, ein ziemlich wichtiger Unterschied ist, wer macht das? Also, wer macht diese Witze? Wer... Ja, stilisiert sich wie, auch da, finde ich, hat man halt auch als Betroffene von dieser Diskriminierung eine gewisse Verantwortung, die man mit sich trägt. Und auf der anderen Seite will ich niemandem vorschreiben, wie die Person sich halt irgendwie im Internet zu präsentieren hat.
Gleichzeitig können sich Betroffene diskriminierende Tropes auch aneignen und was Empowerndes draus machen. Ein Beispiel, ich habe eingangs gesagt, dass ich ein Resting-Bitch-Face habe. Das Wort Bitch ist eine sexistische Beleidigung, die sich immer mehr Frauen in den vergangenen Jahren aber angeeignet und gewissermaßen positiv besetzt haben. In dem Kontext meint Bitch dann eine Frau, die tough ist und sich nichts gefallen lässt. Also so verstehe und nutze ich den Begriff. Aber wenn jetzt ein Hetero-Dude zu mir sagen würde, ey, du hast ein Resting-Bitch-Face, dann wäre die Hölle los, weil das geht gar nicht.
Ja, voll, check ich. Aber ihr merkt, das Fazit zu dem bekommen, das ist sehr ambivalent. Ich für meinen Teil, ich habe ja schon erwähnt, ich kann mich mit vielen dieser Videos und Tropes eben nicht identifizieren, weil das eben nicht so zu dieser Balkan-Herkunft passt. Hiermit ein Aufruf, wer sich berufen fühlt, wir brauchen mehr Balkan-Girl-Content.
Finde ich sehr gut. Ich würde das dann als Außenstehende angucken. Und ich glaube, das ist auch schon ein guter Punkt, dieses Außenstehende. Weil ehrlicherweise, bevor wir uns jetzt mit diesem Thema in der Folge ausführlich beschäftigt haben und das auch mit Lisa besprochen haben und auch untereinander, war ich schon nach der Meinung, ey, es ist halt irgendwie auch ein Stück weit Comedy. Also muss man vielleicht nicht alles grundsätzlich aufwiegen. Aber in der Vorbereitung, beziehungsweise jetzt, wo wir diese Folge aufnehmen, das war für mich so ein Reminder zu verstehen, am Ende des Tages kommen diese Videos eben nicht nur in der Community an. Das ist nicht nur ein Ding, was wir untereinander haben und alle checken, das sind Memes und das ist Fun, sondern gerade so diese hypersexualisierten Darstellungen von osteuropäischen Frauen in Anführungszeichen, wo ich mir denke so, ey, wenn das irgendwie so ein Typ sieht und keine Ahnung, ne, also so den Rest kann man sich denken, das finde ich nicht gut und deswegen finde ich den Part sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig sollten auch irgendwie Girls, die diese Diskriminierungserfahrungen haben, sich die auch aneignen können und dürfen und daraus ihr eigenes Ding drehen. Also auch bei mir ganz ähnlich, ziemlich ambivalent.
Und wenn ihr euch jetzt noch eingehender mit dem Thema beschäftigen wollt, dann haben wir wie immer Empfehlungen für euch. Zum einen einen Essay unserer Kollegin Anastasia Tichomirova. Die setzt sich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Sexismus und Antislawismus auseinander. In dem Essay schildert sie eben auch ihre eigenen Erfahrungen mit dem Thema antislawischer Sexismus und beschreibt auch die Erfahrungen von ukrainischen Geflüchteten, als sie 2022 kurz nach Beginn der russischen Vollinvasion nach Deutschland gekommen sind.
Und ein zweiter Tipp, ebenfalls ein Essay, nämlich von der US-Journalistin und Autorin Julia Yoffie. Sie hat vor kurzem ein Buch rausgebracht, das ich unbedingt noch lesen will. Motherland, A Feminist History of Modern Russia, From Revolution to Autocracy. Und ein Ausschnitt aus dem Buch hat sie vor kurzem im New Yorker veröffentlicht. Darin schreibt sie über das Mindset von Moskauer Frauen, denen sie in den 2010er Jahren begegnet ist. Und was soll ich sagen, ich habe ein bisschen zu häufig lachen müssen, aber lest selbst.
Und dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal mit Jen East. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann folgt uns gern auf Apple Podcast und auf Spotify, damit ihr keine neue Episode mehr verpasst.
Und lasst uns gern eine Bewertung da oder einen Kommentar. Alternativ gern auch auf Instagram. Unsere Accounts haben wir wie immer verlinkt. Und wenn ihr Lust habt, dann schickt uns auch gern ein Foto. Also letztens haben wir eins bekommen, wo jemand im Auto Jen East gehört hat. Fanden wir richtig cool. Und wenn ihr da welche habt, freuen wir uns über eure Nachrichten.
Und damit tschüss.
Tschüss.